Der Agrarmarkt-Podcast.
Im heutigen Podcast sprechen wir darüber, dass Getreide nach dem USDA-Flächenreport durch die Decke geht, dass auch die Rohstoffrallye anhält, und im Deep Dive beantworten wir eure Fragen, beispielsweise wie viel die Mühlen eigentlich verdienen.
Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen und keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 28. März, kurz vor Ostern. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt, über 10 Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
Fabian, heute begeben wir uns auf dünnes Eis und gleichzeitig wollen wir auf euch, unsere Hörer, eingehen.
Ganz genau. Wir hatten ja auf Instagram aufgerufen, dass ihr uns eure Fragen sendet. Und da haben wir einige bekommen auf Instagram, auch per E-Mail. Und die werden wir heute im Laufe dieser Folge beantworten.
Und auch über die letzten Wochen kamen bereits schon einige Fragen rein, die zum Teil auch recht herausfordernd sind. Deshalb wird sicherlich eine spannende Folge. Fabian, ich bin auch ein bisschen gespannt, was du da so antworten wirst. Und ihr könnt euch freuen auf den Deep Dive, aber erstmal ins Marktupdate.
Marktupdate.
Mativ Weizen handelt aktuell auf dem Mai-Termin mit 204 Euro gegenüber 200 Euro letzten Donnerstag und Raps auf dem Mai-Termin mit 437,50 Euro gegenüber 449 Euro letzten Donnerstag Schlusskurs. Es war eine extrem volatile Woche und speziell am Montag sind wir beim Weizen auf dem Höchststand bei 210,50 Euro gelandet, beim Raps bei 458 Euro gelandet, und gerade beim Raps haben wir auch gesehen, dass dort einige Verkäufer wieder an den Markt kamen. Die Nachfrage ist ja relativ gut gedeckt und diese hohen Kurse boten natürlich nochmal eine Chance. Die festen Rohölkurse und die Starkniederschläge in Argentinien, die da auch Risiken jetzt wieder für die Sojaernte bedeuteten, waren die Auslöser für die Preisrallye. Und beim Weizen war die Verkaufsliquidität nicht so sehr gegeben. In Frankreich schon, in Deutschland eher nicht, was man hört. Und dafür aber die Nachfrage, die Futternachfrage, aber auch die Mühlen sind wieder aktiv am Kaufen. Und was bedeutet das für die Prämien? Naja, beim Raps Druck von der Verkäuferseite, also Rapsprämien eher runter. Beim Weizen eher stabil, weil hier auch die Nachfrage da ist. Und die Gerste ist weiterhin der Verlierer, einfach aufgrund der ausbleibenden Nachfrage durch die hiesige Futterindustrie, aber auch die schleppenden Exporte. Grund für die Rallye beim Weizen war zunächst letzten Freitag die Ankündigung eines russischen Exportunternehmens, RIF in der Abkürzung, die ihre Exportverladungen gestoppt haben, weil der Kontrolleur ihnen keine Dokumente mehr ausstellt bezüglich der Qualität, also Qualitätsprobleme vorgeschoben, wobei der Exporteur sagt, das liegt gar nicht daran, sondern die wollen sie einfach unter Druck setzen, um ihre Hafeninfrastruktur unter Wert zu verkaufen. Das russische Agrarministerium hat allerdings bereits verkündet, dass diese Exportlizenzen, die für RIF ausgestellt wurden, an andere Exporteure weitergegeben werden, spricht eher für eine kurzfristige Logistikstörung als jetzt ein fundamentales Problem. Trotzdem sind die Märkte erstmal gerallied. Was sehen wir noch? Die EU und die Ukraine haben sich jetzt mittlerweile geeinigt. Ob es jetzt schon abgestimmt ist oder nicht, ist noch unbekannt, aber die Einigung bezüglich der zukünftigen Importe aus der Ukraine sind raus. Da geht es um Zollfreiheit für ukrainische Agrarimporte im Grunde bis Juni 2025. Wobei gerade für bestimmte Produkte wie Eier, Zucker, Hafer, Mais zum Beispiel Importquoten anhand der Importmengen der letzten 3 Jahre ausgestellt werden. Das heißt, wenn es darüber hinausgeht, dann ziehen wieder die Zölle, wie sie vereinbart sind. Beim Weizen ist das nicht der Fall. Grundsätzlich sollte auf Basis dieser großen Importe der letzten 2 Jahre das aber keine immense Preisfolge haben, zumindest aus aktueller Sicht. Dann haben wir noch was, ich sag mal, im Schwarzmeerraum, was natürlich die Medien gerade extrem bewegt, das ist der Terroranschlag in Moskau. Jetzt ist unklar, was das für die Agrarmärkte heißt, aber was wir sehen ist, dass es natürlich auch medial genutzt wird von der russischen Regierung und der Raketenbeschuss auch auf ukrainische Häfen massiv nochmal zunimmt. Auswirkungen, wie gesagt, aktuell schwer vorhersehbar, aber die Märkte sind auf eine Eskalation, die vielleicht dann auch die Warenströme betrifft, aktuell nicht ausgerichtet und ist auch nicht eingepreist. Jetzt kurz vorm Osterwochenende hat Saudi-Arabien nochmal einen Weizentender verkündet für knapp 600.000 Tonnen. Zur gleichen Zeit letzten Jahres haben sie das auch gemacht und haben dann die doppelte Menge gebucht. Mal sehen, was dieses Mal bei rauskommt. Aber bei einer kurzen Woche und einem langen Wochenende natürlich extrem schwer für Händler, das Ganze zu preisen. Und zusätzlich kommt jetzt der mit Spannung erwartete Bestands- und Flächenreport in den USA heute raus. Was sind die Ergebnisse? Die Maisaussaatfläche ist stärker zurückgegangen als zunächst erwartet auf 90,03 Millionen Acres gegenüber 91,78 erwartet. Und die Sojafläche und Weizenfläche eigentlich innerhalb der Erwartungen. Weizen, gerade Sommerweizen und Durum etwas darüber. Winterweizen war ja bereits bekannt. Und bei den Stocks, also bei den quartalsmäßigen Beständen sehen wir beim Mais, dass diese etwas niedriger sind als erwartet, beim Soja etwas höher und beim Weizen ebenfalls etwas höher. Was bedeutet das? Na, auf den landwirtschaftlichen Betrieben liegt zwar immer noch sehr, sehr viel Mais, aber vielleicht nicht ganz so viel wie erwartet. Was macht das mit den Preisen? Naja, die Preise schießen in die Höhe. Wir sehen jetzt aktuell, dass Mais in den USA bereits fast 5% hoch ist. Heute auch Weizen geht mit 3,6% hoch, zieht die EU-Märkte noch nicht ganz so stark, aber wir sehen hier ordentliche Preisbewegungen. Interessant wird, wie die Schlusskurse heute Abend sein werden. Und das gibt auch so ein bisschen vielleicht die Richtung für die nächste Woche vor und damit erstmal zu dir, Fabian.
Auch wenn wir aus den Agrarmärkten rauszoomen, sehen wir ebenfalls, dass die Rohstoffrallye weiterging diese Woche. Und das vor allem im Öl, das 2,5% nach oben gegangen ist auf 82 US-Dollar, aber insbesondere bei Kohle, das um fast 20% gestiegen ist, nachdem in den USA im Hafen von Baltimore ein Schiff ungefähr um 1:30 morgens in einen Brückenpfeiler gestoßen ist und damit die 2,5 Kilometer lange Brücke eingerissen hat. Die Konsequenz davon ist jetzt, dass aus einem der wichtigsten Häfen der USA keine Waren mehr rein oder raus können. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wird in diesem Hafen denn überhaupt verschifft oder aus diesem Hafen heraus? Und das ist eben Kohle, das sind Autos und das sind Container. Und das war der Grund, warum der Kohlemarkt so mega angezogen hat und auch grundsätzlich so eine positive Grundstimmung geschaffen hat für andere related, naheliegende Energy Commodities. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir ja die letzten zwei Wochen schon in einem relativ positiven Umfeld für Rohstoffe waren, nachdem alles so negativ war. Die Wirtschaft in den USA ist schlecht, in China ist schlecht. Ja, in den USA ist es gut, aber es trübt sich vielleicht so ein bisschen ein. Und tatsächlich haben wir ja diese Woche auch gesehen, dass die Hauspreise zwar 6,3% im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sind, aber seit 3 Monaten eben jetzt so stabil vor sich hin dümpeln, sogar leicht fallen. Über diesen 3-Monats-Zeitraum in Summe sind wir um 0,6% runter, also faktisch unverändert. Aber was eben die Märkte damals überrascht hat, und damals ist vor 2 Wochen meine ich damit, dass eben in China überraschend sehr positive Nachrichten gekommen sind und die EU sich auf niedrigem Niveau stabilisiert. Und das hat die Rohstoffrallye damals gestartet. Und das kam dann auch noch in Kombination mit, dass Hedgefonds eben extrem short Commodities sind, also auf fallende Rohstoffpreise gesetzt haben, ihre Kontrakte eindecken mussten und damit grundsätzlich eben die Preise nach oben getrieben hatten. Das wurde jetzt erstens durch das, was du, Philipp, erzählt hast, nochmal verstärkt, dass eben auch im Agrarbereich jetzt so bullish Commodity, bullish Rohstoffe, Neuigkeiten herauskommen, aber dann auch aus Russland, nämlich dass Russland den Ölfirmen, den staatlichen, befohlen hat, die Produktion jetzt zu senken, um eben die OPEC-Ziele einzuhalten. Und das hatte ich auch vor kurzem erwähnt, dass die OPEC beschlossen hat, ihre Cuts, also ihre Produktionssenkung bis Sommer zu verlängern. Und die zwei Länder, die sie eben nicht daran halten, und da ist das Wichtigste eben Russland, weil Russland unter den Top 3 Ölproduzenten der Welt ist, dass Russland sich eben auch daran hält. Und jetzt kann man überrascht sein, hey, warum Russland braucht ja die Kohle, warum fangen jetzt an, sich tatsächlich an diese Sachen zu halten, oder ist es einfach nur quasi Wording, sie sagen, sie machen es, aber es tatsächlich passiert es gar nicht. Und da kann man eine interessante News rein, nämlich, dass Russland mehr und mehr Probleme hat, diese Ölverkäufe auch tatsächlich dann gegen Geld zu tauschen. Und zwar liegt das daran, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in der Türkei, in China die Banken jetzt stärker ins Visier der amerikanischen Behörden gekommen sind und es wurden nochmal neue Sanktionen erlassen, sogenannte Zweitsanktionen, also selbst wenn du direkt mit dem Handel gar nichts zu tun hast, aber einer deiner Kunden einen Kunden hat, der damit was zu tun hat, dann kannst du selbst auch für Sanktionsverstöße haftbar gemacht werden und das wollen diese Banken natürlich nicht, weil Russland zwar ein sehr wichtiger Rohstoffexporteur ist, aber eben nicht für den Großteil deren Business verantwortlich ist. Und logischerweise, wenn du dein Geld nicht bekommst, weil die Banken es nicht mehr abwickeln können und mittlerweile tatsächlich Monate zwischen Lieferung und Gelderhalt liegen, ja, dann fährst du halt eben deine Produktion runter. Das heißt, da kommen so zwei Sachen zusammen, die da diese bullische Öl-Story beflügeln und damit insgesamt auch weiterhin den gesamten Rohstoffsektor unterstützen. Wenn wir mal zurück wieder in die News kommen, aus China keine News diese Woche, EU war eigentlich so das Spannendste, dass Bundesbankchef Nagel gesagt hat, dass eventuell eine Zinssenkung vor der Sommerpause kommt. Das hat den Euro-US-Dollar erstmal richtig auf Talfahrt geschickt, auf 1,08. Und das ist auch in gewisser Weise gerechtfertigt, weil wir wissen ja, die Wirtschaft in der EU ist schwach. IFO-Index kam wieder rein, ist nach wie vor alles negativ, unverändert. Die Konsumentenstimmung ist unverändert schlecht. Die Einzelhandelsumsätze sind natürlich auch schlecht. Wenn die Stimmung beim Konsumenten schlecht ist, logische Folge davon ist, dass er dann tatsächlich auch nichts kauft. Und was ich tatsächlich ein bisschen schockierend, hört sich jetzt zu dramatisch an, aber überraschend negativ fand, ist, dass die Stromnachfrage aktuell 6% unter dem Vorjahr liegt. Und wir sehen ja seit Jahren jetzt schon, dass die Stromnachfrage immer weiter zurückgeht, weil eben die Industrieproduktion hier zurückgeht. Und die Stromnachfrage ist ein sehr live Indicator. Du kannst jetzt auf die Website vom Netzbetreiber gehen und dir die Stromnachfrage der letzten Viertelstunde anschauen. Es ist keine Zahl, die erstmal durch alle möglichen Prozesse durchgehen muss und ein, zwei Monate später veröffentlicht wird, sondern es ist live. Das heißt, wir sehen in der EU so ein Zeichen, dass es sich eventuell doch noch weiter verschlechtert, obwohl aktuell die Marktmeinung ist, dass wir uns hier stabilisieren. Und in den USA, wo die nicht aufhören wollende Wirtschaftsrallye auch so ein bisschen langsam vielleicht den Hochpunkt erreicht hat. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, die Rohstoffrallye geht weiter, gestützt durch Makro, aber es scheint allmählich ans Ende der Rallye zu gehen.
Deep Dive.
Wie bereits im Intro angekündigt, wollen wir im heutigen Deep Dive eure Fragen beantworten, die ihr uns per Instagram geschickt habt oder auch per E-Mail. Und da würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit einer Marktfrage an. Und zwar hat Stefan uns gefragt, wie denn der Markt für Braugerste in nächster Zeit einzuschätzen ist, weil die Aussaatbedingungen in Frankreich ja aktuell sehr schlecht sind.
Und dass der Braugerstenmarkt ein sehr komplexer Markt ist und sehr stark qualitätsabhängig ist, das hat bereits die Folge gezeigt, die wir zusammen mit Christian Seide von Z&P und mit Thomas Druwenga von Avantgarde gemacht haben, in Folge 65 gezeigt. Wer da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen will, der hört da am besten noch mal rein. Aber es ist natürlich genau so, wie Stefan auch schon beschrieben hat. Die Aussaatbedingungen in Frankreich sind weiterhin extrem schwierig. In Deutschland, naja, es gab sicherlich ein Fenster, aber waren sie auch schwierig. Und das treibt natürlich aktuell schon den Markt. Alle sind relativ nervös und der Markt ist dünn. In den UK sieht es natürlich auch sehr schlecht aus aufgrund des ganzen Regens. Und somit bietet das sicherlich Chancen für auch unterstützte Prämien dieses Jahr. Wobei, muss man dazu sagen, die nordischen Länder, Dänemark und Schweden, dort gibt es aktuell bessere Bedingungen. Da steht die Aussaat auch erst in den Anfängen. Deshalb, es sind noch nicht alle Messen gesungen, was die Aussaat für Braugerste angeht. Aber wir starten sicherlich mit einem erhöhten Risiko in dieses Jahr. Und wer die Prämiensprünge im letzten Jahr gesehen hat, die durch diese sehr problematische Ernte letztendlich auch gekommen sind, weiß, da ist Potenzial für Volatilität. Und ich glaube, so starten wir hier auch in das Jahr hinein. Um das Ganze kurz zu halten und auch direkt zur nächsten Frage zu gehen, kommen wir jetzt zu Florian. Und Florian hat uns gefragt, CO2-Zertifikathandel im Ackerbau, wie sieht es damit aus? Und da gibt es keinen besseren als Fabian, der das vielleicht beantworten kann.
Ja, tatsächlich handle ich CO2-Zertifikate schon seit geraumer Zeit, seit mehreren Jahren. Das ist das, was ich in Genf dann begonnen habe. Habe nämlich von Agrarhandel zu Carbon Trading gewechselt und dann eben zu Energy. Und um die Frage relativ kurz zu beantworten, es gibt zwei Carbon-Märkte. Es gibt einmal den Voluntary Carbon-Markt, freiwilliger Carbon-Markt, und dann gibt es den Compliance Carbon-Markt, also den verpflichtenden. Der verpflichtende ist, in der EU müssen alle großen Emittenten von CO2 eine Erlaubnis kaufen, dass sie eben dieses CO2 in die Atmosphäre pusten dürfen. Es ist also ein Verschmutzungsrecht, das sie sich kaufen. Der Voluntary Carbon Markt wird auch Offsets genannt, weil im Gegensatz zu einem Verschmutzungsrecht handelt es sich hierbei um eine Kompensation, auf Englisch eben Offset, von CO2. Wie kommt dieser Offset zustande? Irgendjemand auf der Welt pflanzt zum Beispiel Bäume, lässt sich das Ganze zertifizieren, dass er das gemacht hat. Dann hat er einen Carbon Offset und den verkauft dann jemanden, der CO2 emittiert, und der offsettet dann seine Emissionen. Das heißt, Emissionen in Deutschland raus. In Kongo sind Bäume gepflanzt worden, die CO2 im Boden bilden, somit negative Emissionen, und damit ist es ausgeglichen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Großteil vom Carbon Offset Markt ziemlich scammy ist, und zwar aus zwei Gründen. Nämlich, man braucht zwei Dinge, damit so ein Carbon Offset valide ist, und das eine ist Additionality, also Zusätzlichkeit, Das heißt, sind diese Bäume gepflanzt worden, um CO2 zu kompensieren, oder wäre das sowieso passiert, weil jemand eben einen kommerziellen Forst anpflanzt? Und das zweite ist dann die Permanenz, nämlich dieses CO2, was dort gebunden wird. Passiert das für 2 Jahre und dann ist es wieder back in the atmosphere, oder ist es dauerhaft im Boden gespeichert? Und das ist das riesige Problem bei CO2-Zertifikaten in der Landwirtschaft, dass erstens diese Additionality in den allermeisten Fällen nicht gegeben ist. Es werden Zwischenfrüchte sowieso angebaut. No-Till wird sowieso angewendet. Egal, ob man das bezahlt bekommt in Form von Offsets oder nicht. Es wird sowieso gemacht. Das heißt, es ist keine Zusätzlichkeit da. Und das zweite ist dann auch so die Permanenz. Ich habe mir da ziemlich viele Studien durchgelesen. Und ich würde mal sagen, die wissenschaftliche Datenlage ist relativ seicht, wenn es darum geht, oder zerstritten, könnte man auch sagen. Es gibt Studien, die sagen, das ist das Beste aller Welten, und dann gibt es andere Studien, die sagen, es ist alles Bullshit, es funktioniert nicht. Nehmen wir mal an, es würde funktionieren und es ist dann dauerhaft im Boden gespeichert, das CO2, dann ist die nächste Frage natürlich, wie viel kann ich damit verdienen? Und da gehen die seriösen Studien so aus, eine halbe Tonne bis eine Tonne CO2 pro Hektar und Jahr kannst du speichern im Boden durch eine Veränderung von deiner Bewirtschaftung. Und jetzt natürlich die Frage, Menge mal Preis, das ist ja das, was ich am Ende verdiene. Ja, der Preis in 2021 war ein Paradies, wo er nämlich von wenigen Cent auf $16 gegangen ist und jeder eigentlich Millionen verdient hat. Jetzt sind wir aber wieder zurück bei 50 Cent. Das heißt, wenn du eine Tonne CO2 einsparst pro Hektar und angenommen es ist additional und angenommen es ist permanent, dann verdienst du 50 Cent pro Hektar und Jahr. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt zu dieser Frage. Es lohnt sich in absehbarer Zeit überhaupt gar nicht.
Es sei denn wahrscheinlich, es ist eine integrierte Supply Chain, eine Wertschöpfungskette, wo der Endkonsument am Ende wirklich bereit ist, einen Mehrpreis für eine Veränderung zu bezahlen. Aber dann sind wir im Grunde nicht in diesem Markt, den wir darstellen, sondern im Endeffekt sind wir in einer integrierten Wertschöpfungskette, die entsprechend dann vielleicht von Kunden bezahlt wird.
Ist am Ende so wie so ein extra Qualitätskriterium einfach. Es gibt ja auch Braugerste ohne Glyphosat. So, und dann kriegst du, weiß ich nicht wie viel, pro Euro Hektar. So in der Richtung. Aber dieser gehypte CO2-Markt und dieser Hype kommt ja einzig und allein dadurch zustande, dass eben der Preis von paar Cent auf $16 gegangen ist in 2021. Das war der Grund für diesen Hype, weil auf einmal jeder Dollarzeichen in den Augen gehabt hat. Aber ja, jetzt ist der Preis halt wieder bei 50 Cent. Keiner spricht mehr drüber. Der Markt ist am Sterben. Leute werden entlassen. Der Hype ist over.
So, und es war natürlich nicht irgendein Florian, sondern Florian Reitzle, der uns schon lange begleitet hier mit dem Podcast. Deshalb Grüße gehen raus. Und wir kommen direkt zur nächsten Frage, nämlich kommt der Dinkel zurück? Fabian, was denkst du aus Makroperspektive?
Ja, ich denke, das ist der einzige Blickwinkel, aus dem ich die Frage beantworten kann. Nämlich, es handelt sich bei Dinkel um ein Nischenprodukt und zwar ein teures Premium-Nischenprodukt. Und was wir aktuell in den letzten Jahren mittlerweile ja sehen, ist, dass Premium-Produkte nicht laufen. Egal, ob das Dinkel ist, egal, ob das Sonnenblumen aus Deutschland sind, ob das Bio, regionales Fleisch und so weiter und so fort. Deswegen, ich würde die Frage so beantworten, solange die Einzelhandelsumsätze, solange die Konsumentenstimmung in Deutschland schlecht bleibt, wird die Dinkelprämie nicht sonderlich anziehen.
Und wenn man das Gleiche jetzt sich nochmal physisch anguckt und was passiert tatsächlich vor Ort, das ist nicht ganz klar und ableitbar aktuell, weil es nicht diesen aktiv gehandelten Dinkelmarkt gibt, wie es vielleicht andere Märkte gibt, weil es ein Nischenmarkt ist, natürlich ein kleiner Markt. Was wir aber hören ist, dass die Prämien gerade auch für die neue Kampagne nicht signifikant Potenzial haben anzusteigen. Also es gibt Nachfrage, es gibt natürlich auch weiterhin Nachfrage nach Dinkelbrot und Dinkelbrötchen und es wird auch was vermahlen. Aber wir reden weiterhin über diese relativ aus meiner Sicht geringen Prämien, die diese Höherkosten gegenüber dem Weizen im Grunde nur schlecht rechtfertigen. Und deshalb bleibt Dinkel aus meiner Sicht ein Nischenprodukt, das auch keine Riesenprämiensprünge vor sich sieht. Es sei denn natürlich, es passiert hier auch qualitätstechnisch etwas, was dann ja denkbar wäre, natürlich ähnlich wie beim Braugerstmarkt, wenn es auf einmal keinen Dinkel mehr gibt. Aber aus reiner Gesamtnachfragesicht ist da sicherlich auch im physischen Bereich keine andere Stimmung zu verzeichnen.
Die nächste Frage kommt von Isabel. Isabel hat uns gefragt, die letzten Wochen ist der Weizenpreis ja deutlich runtergekommen. Das müsste ja eigentlich für die Müller, für die Mehlverarbeitung eine traumhafte Zeit gewesen sein.
Da kann ich vielleicht ein bisschen noch was Zusagen aus dem Geschäft mit Getreide und würde natürlich sagen, wenn jemand sehr viel Mehl für die Zukunft verkauft hat und sich nicht abgesichert hat, also eine große Short-Position gefahren hat und jetzt niedrig einkaufen kann, klar, der macht jetzt vielleicht einen Reibach. Die Realität ist aber anders, nämlich dass ganz viele Mühlen eher Käufe oder Verkäufe, die sie tätigen, dann durch Käufe entsprechend abhedgen, absichern und damit von fallenden Märkten nicht direkt profitieren, weil sie natürlich dagegen auch Ware gekauft haben, es sei denn, sie fahren jetzt große Positionen, was aus meiner Sicht nicht häufig passiert. Und zum Zweiten, was man, glaube ich, auch in der Industrie sehen muss, niedrige Preise erlauben auch niedrigere Margen. Das heißt, ein Niedrigpreisumfeld erlaubt in der Regel auch keine großen Aufschläge. Und was wir auch zum Beispiel in der Folge über den Zuckermarkt gehört haben, ist, glaube ich, insgesamt bei den Kunden der Industrie der Fall, nämlich die werden sehr kreativ, wenn in fallenden Märkten auf einmal Kontrakte mit hohen Preisen abgerufen werden sollen und die dann sagen, ja, vielleicht später oder ja, vielleicht nicht ganz so viel, wie wir eigentlich dachten. Das heißt, von fallenden Märkten profitieren die Mühlen eher nicht aus meiner Sicht. Und große Volatilität ist natürlich ein Problem, erlaubt vielleicht auch mal höhere Margen, aber ist vielleicht ein Problem, aber eher ein hohes Preisniveau ist auch gut für die Industrie.
Ich finde die Frage grundsätzlich ganz interessant, weil man ja häufig immer konfrontiert ist mit dem Vorwurf, mein Weizen kostet 200 Euro die Tonne, wenn ich aber in den Supermarkt gehe, kostet das Mehl so und so viel, was dann riesig viel mehr ist als den Getreidepreis, den ich bekomme. Die Mühle schiebt sich alles ein, der Supermarkt schiebt sich ein, der Agrarhandel schiebt sich alles ein. Und die Realität ist, leider Gottes, im Agrarhandel wird vielleicht 1 bis 2 Euro pro Tonne am Ende des Tages verdient. Ich habe mir vor kurzem, weil ich die Frage tatsächlich echt mich auch interessiert hat, mal ein paar Geschäftsberichte angeschaut von Mühlen. Und so, ich würde mal sagen, Industrie Average scheint 5 bis 10% Umsatzmarge zu sein. Das heißt, wenn Mehl für 300 Euro verkauft wird, dann bleiben 15 bis 30 Euro am Ende bei der Mühle hängen. Und im Supermarkt ist das auch ähnlich, die Marge im Supermarkt, letztendlich was am Ende des Tages wirklich für den Supermarkt übrig bleibt, ist am Ende auch 1 bis 2%. Das heißt, diese riesige Abzocke, die da vermeintlich vom Landwirt stattfindet durch Handel, Mühle und Supermarkt, am Ende des Tages sind da doch sehr viele Kosten mit verbunden, die man unterschätzt in ihrer Höhe. Und damit kommen wir jetzt auch zu einem ganz anderen Markt. Und zwar hat uns Klaas gibt Gas gefragt, werden die Technikpreise jetzt fallen?
Schwierige Frage, weil wir die natürlich nicht täglich in der Form beobachten, wie wir das bei den Agrarmärkten tun. Aber zum einen hat ja Albrecht Macke in unserer letzten Folge auch so ein bisschen dazu Stellung genommen und gesagt, was denn aktuell vielleicht möglich ist in den Verhandlungen mit Neumaschinen. Ich denke, das hat sich auch schon bei unserer letztjährigen Folge so ein bisschen über den Technikmarkt abgezeichnet, dass wir in so eine Situation laufen könnten, nämlich die hohe Produktion kommt auf geringere Nachfrage. Ich habe jetzt, wir hatten ja über den BB Göttingen-Tag auch gesprochen mit Albrecht und da war ich ja auch als Vortragender, aber auch als Zuhörer dabei. Und da gab es auch einen Vortrag von Klaas über den Markt und was Innovationen angeht. Und ich fand, da gab es auch ein gutes Statement, was Preise anging, nämlich, dass man an den Gebrauchtmarktpreisen natürlich sehr gut auch ablesen kann, was vielleicht auch im Neutechnikbereich dann demnächst kommen wird. Und da sehen wir schon, die Höfe der Landmaschinenhändler stehen langsam wieder voll mit Gebrauchtmaschinen. Das besagt, dass wir ein höheres Angebot haben, was mehr Spielraum für Verhandlungen lässt. Und jetzt kann sich jeder selbst ableiten, was das bedeutet. Und gleichzeitig natürlich auch, was Albrecht da meinte, am Ende geht es bei den meisten Landwirten ja um den Austausch von Gebrauchtmaschinen zu Neumaschinen. Das heißt, die gehen im Gleichklang natürlich vielleicht sogar noch stärker runter auf der Gebrauchtmaschinenseite, was wir aktuell wahrscheinlich schon sehen. Geht es dann insgesamt runter oder bleiben wir auf einem Niveau? Schwer zu sagen.
Was dazu auch ganz gut passt, ist die Frage zu Aktien im Agrarbereich, die wir bekommen haben. Welche es da zu empfehlen gibt oder nicht. Und grundsätzlich natürlich, das ist hier keine Anlageberatung. Aber es passt gerade ganz schön zu dieser Technikfrage, weil ja John Deere, Case und Echo alle drei an der Börse notiert sind. Und selbst von Klaas kann man im Bundesanzeiger ja den Jahresabschluss sich durchlesen. Und das habe ich letztens auch mal gemacht. Und was man dort liest, ist genau das, was Philipp, du auch gesagt hast, dass eben die Lagerbestände steigen und die Unternehmen jetzt langsam anfangen, eben ja, Sparmaßnahmen durchzuführen, eben weil die Nachfrage schwach ist. Das heißt, wenn man wirklich wissen will, wie der Agrartechnikmarkt ist, dann kann man sich auch immer die Geschäftsberichte durchlesen. Und was auch immer besonders spannend ist, finde ich, ist der sogenannte Earnings Call. Das sind professionelle Analysten von Banken, die dann immer den CEO und den CFO, also den Finanzvorstand, grillen. Und warum ist das spannend? Weil die Firma in- und auswendig kennen, diese Analysten, und dann auch immer sehr gezielt Fragen stellen, wie, ich denke mir jetzt irgendwas aus, warum ist in Bayern der Absatz von Fendt viel größer als vom John Deere 6R? So Fragen werden da gestellt und die werden dann auch präzise beantwortet. Das heißt, man hat am Ende einen ziemlich guten Überblick, hey, wie funktioniert der Agrartechnikmarkt? Und so grundsätzlich bei Aktien, welche Aktien gibt es sonst noch aus dem Agrarbereich? Da gibt es ADM natürlich, da gibt es die Chemieunternehmen, wobei bei Chemieunternehmen muss man immer aufpassen, die BASFs und Bayer. Die Agrarsparte ist nur ein Teil dieses Unternehmens. Der Großteil ist am Ende doch Normal Chemical Company Stuff. Und dies vor allem getrieben vom Gaspreis. Das heißt, wenn man da in diese Aktien investieren will, dann muss man eine Meinung auf den Gasmarkt haben oder grundsätzlich eben auf andere Art und Weise sein Research für diese Aktien gemacht haben. Aber man kann nicht einfach sagen, hey, der Weizenpreis geht hoch, jetzt kaufe ich Bayer. Das hat in den letzten Jahren eher weniger gut funktioniert. Die nächste Frage kommt von einem unserer studentischen Zuhörer, und zwar Philipp. Du wirst ja langsam berühmter und berühmter im deutschsprachigen Präsentations- und Speaker-Bereich. Du warst nämlich erstens auf einigen Vorträgen in letzter Zeit, aber du hältst ja mittlerweile auch Vorträge im Rahmen des MBA-Programms in Göttingen. Und da war eine Frage davon, wie hat dir der Gastvortrag in Göttingen denn gefallen?
Das ist hier so ein Pitch für mich als Speaker, aber so soll es überhaupt nicht rüberkommen. Ich war auch nur eingeladen zu einem Vortrag innerhalb dieses Moduls MBA des Agribusiness an der Uni in Göttingen, der jetzt seit einigen Jahren schon läuft. Und da muss ich sagen, ja, das war ein Student wahrscheinlich, der es auch gefragt hat, aber ein MBA-Student, das heißt, der arbeitet auch währenddessen noch. Ich finde es einen interessanten Studiengang mit natürlich dann entsprechend auch interessanten Studenten, mit denen ich mich danach auch ausgetauscht habe. Und das ging echt inhaltlich voll in die Tiefe, hat mir sehr viel Spaß gemacht in diesem Fall. Also Grüße gehen raus da auch an den MBA-Studiengang. Und damit kommen wir nochmal zu Isabel.
Ja, Isabel hat uns gefragt, woher kommen denn eigentlich unsere Daten her, wenn wir über Prämien sprechen? Und an der Stelle nochmal verwiesen für alle Zuhörer, die neu hinzugekommen sind, eine unserer ersten Folgen, die Folge Nummer 6, war die Spezialfolge Prämien im Agrarhandel, wo wir auch relativ detailliert erklärt haben, wie denn eigentlich der Agrarhandel in Deutschland funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, um hier die Frage auch zu beantworten, Philipp, woher kommen denn eigentlich diese Daten und wie, vielleicht ganz kurz, wie funktioniert der Agrarhandel in Deutschland?
Genau, also ist grundsätzlich natürlich so, dass ein Landhändler versucht, seine Ware an den Konsum, beispielsweise Mühlenstärkeindustrie, Futterindustrie, zu verkaufen und entsprechend dann über Absicherung an der Börse oder direkt vom Landwirt das Gegengeschäft zu machen. Das wäre jetzt der Normalfall. Aber es funktioniert natürlich ein bisschen anders, und wenn man Preisorientierung sucht, dann gibt es dafür auch Papiermärkte, das heißt Märkte, die besonders häufig gehandelt werden in großen Mengen, und das findet in den Häfen statt, wo große Volumen, sag ich mal, durch die Exportterminals durchgehen, oder auch beispielsweise im Futtermarkt in Südoldenburg, also der größte Nachfragemarkt in Deutschland. Und weil da täglich gehandelt wird auf verschiedenste Destinationen, weil man sich auf Parameter geeinigt hat, die immer gleich sind, kann man daran sehr gut ablesen, wo befindet sich aktuell die Futterpreise für Futtergetreide, Weizen, Gerste und so weiter. Das wird jeden Tag gehandelt und auch teilweise veröffentlicht oder durch Makler weitergegeben. Und somit kann man sich ein sehr gutes Bild davon machen, wo handeln aktuell die Prämien, und damit natürlich auch ableiten, wo sollten sie in bestimmten Regionen liegen, indem man da die Transportkosten von abzieht. Und ich würde sagen, zum Abschluss, wir hatten noch ein paar mehr Fragen, aber wir haben jetzt eine Auswahl uns ausgesucht. Aber eine Frage, die ist natürlich für alle sehr interessant, die gerne mit Excel arbeiten und sich das gleich nachbauen wollen, nämlich die Frage, wie oder was sind die preisbeeinflussenden Faktoren, wie lassen die sich aufschlüsseln? Und natürlich die Hinterfrage, kann ich mir dadurch den Preis ableiten oder wie sich der Preis jetzt in Zukunft verhält?
Ja, die Faktoren wissen und dann prozentual eben applizieren auf ein Modell, und am Ende hat man dann den Preis in 3 Monaten. Der Traum eines jeden Analysten, und da kann ich aus der Praxis erzählen. Ich hatte, letzte Woche war das, glaube ich, ein Vorstellungsgespräch, hatte ich jemanden im Interview, der war so ziemlich bei allen großen Banken, die es so gibt, Analyst, und hat dort verschiedene Quant-Analyst, also hat mathematische Modelle gebaut zur Vorhersage des Preises. wir selbst in unserem Team haben zwei Mathematiker, die bei Mathe Olympia für ihr Land eben vertreten sind. Die beschäftigen sich auch den ganzen Tag mit Modeling und Preisvorhersagen. Und das Ernüchternde für den Trader ist jetzt, am Ende des Tages sind Preise leider nicht vorhersehbar. Das heißt, selbst wenn du weißt prozentual, welcher Einfluss war in der Vergangenheit für diesen Preismove verantwortlich, da kann man ja, fängt man an mit einer Regression oder dann gibt es eine Methode oder ein Verfahren, das nennt sich Principal Component Analysis und gibt noch extrem viel mehr Sachen, die man da machen kann. Einfach mal mit ChatGPT ein bisschen chatten. Aber leider Gottes, am Ende des Tages hat sowohl dieser Kandidat im Interview gesagt, als auch sehe ich das ja selbst mit unserer Arbeit, die besten Modelle haben eine Hit-Ratio von 60%. Das heißt, du kannst mit 60% vorhersagen, was passiert, aber in 40% der Fälle liegst du eben falsch. Das heißt, der Traum vom perfekten Modell, in dem du deine Input-Faktoren reinpackst, Politik, Wetter, Düngerpreise, Pachtpreise und am Ende sagt es dir, wo der Weizenpreis in 6 Monaten ist, das können selbst die besten Mathematiker dieser Welt bisher nicht und werden es wahrscheinlich auch nie können.
Genau, weil es natürlich auch immer eine Schwankung ist der Faktoren, immer der Fokus des Marktes. Und ich glaube, das versuchen wir hier natürlich auch im Wöchentlichen immer wieder darzustellen. Woraus guckt der Markt jetzt? Was sind jetzt die wichtigen Faktoren, die man sich anschauen muss, um daraus vielleicht die Grundstimmung abzuleiten und auch so ein bisschen abzuleiten, wo stehen wir insgesamt? Aber die Schwankungen selbst werden immer wieder verschieden beeinflusst. Deshalb, es hilft nichts. Ihr müsst dranbleiben. Ihr müsst weiter zuhören, was die Märkte machen. Wir freuen uns über all eure Fragen und sehen natürlich auch, wie aktiv ihr seid und freuen uns, dass euch der Podcast entsprechend auch mitnimmt und interessiert.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann ganz wichtig, shared sie an eure Freunde, Bekannte und jedem, der denkt, der sich für das Thema Agrarhandel, Agrarmärkte interessiert. Und falls ihr sonst Fragen habt, gerne über Instagram oder unsere E-Mail studio@agrarmarktpodcast.de, dann beantworten wir sie in einer der nächsten Folgen.